No? Okay, great. Hallo, guten Morgen. Ich hab ein Herz voll Dinge, die ich euch heute sagen möchte. Seid geduldig mit mir, dass ich euch das alles heute so rüberbringen kann, wie ich möchte und wie ich hoffe, dass Gott spricht. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, guckt mal um euch rum, das habt ihr heute schon ein paar Mal gemacht, schaut euch noch einmal an, wer hier sitzt. Und jetzt seht Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr seid die Hoffnung für diese Stadt. Ihr und all die anderen, die Jesus Christus kennen, sind die wahren VIPs in dieser Stadt. Es ist lustig, hier unten im Keller zu sitzen, aber sich bewusst zu machen, ihr seid diejenigen, auf die Gott zählt, wenn er an diese Stadt denkt. Und ich habe ein Wort vorhin im Lobpreis bekommen, das gebe ich euch weiter. Ich kann euch nicht sagen, wo steht, weil ich einen Kindle habe. Das heißt, es steht bei 61%. Es steht, sucht den Frieden der Stadt, betet für sie zum Herrn. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich euch hören. Herr, ich bitte für uns, dass wir erkennen, dass du uns gesetzt hast an diesen Ort, um für dich Licht und Salz zu sein. Damit Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit hervorstrahlt. Herr, dass jeder erkennt und sieht, dass du Gott bist. Dir zur Ehre. Damit dein Reich komme, Herr. Amen. Ich habe nachher einen kleinen Film für euch mitgebracht. Wenn du mich jetzt auf CD hörst oder über Internet hörst und danach 3 Minuten Ruhe sein sollten, liegt es daran, dass da dieser Film kommt, dann spule einfach 3 Minuten vor. Aber es kann auch sein, dass du ihn hörst. So, okay, das sollte ich noch vorneweg sagen. Ich habe es getan. Heute, Kolosser 4, 2 bis 4. Ich nenne die Predigt richtig beten. Ich könnte aber auch einfach sagen, Gebet, Mann, das ist es. Keine Ahnung, richtig beten. Kolosser 4, 2 bis 4, da steht drin, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus in uns enthüllt hat. Und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Das bittet Paulus die Kolosser. Betet. Betet. Ich liebe Gebet. Ich liebe Gebet. Und ich habe auf dem Herzen, dass Gott zu mir und zu euch sagt, erwarte mehr. Erwarte mehr, erwarte, dass Gebet mehr vermag, als was du denken kannst. Mehr vermag, als was du dir vorstellen kannst. Ich möchte euch zu Beginn von Leuten erzählen, die das verstanden hatten. Ich erzähle euch jetzt von Christen, die in der Kraft von Gebet gelebt haben. Und ich habe eine Bitte an euch. Wenn ihr das jetzt hört, sag nicht in deinem Herzen, ja, das war ja so und so. Natürlich, der konnte das. Schieb es nicht von dir weg, sondern frag Gott, Herr, was möchtest du durch mich tun? Der erste, von dem ich euch erzählen möchte, ist John Wesley. 18. Jahrhundert, Erweckungsprediger in England, Gründer der Methodisten. Der Mann hat in seinem Leben über 40.000 Predigten gepredigt. Er ritt von Ort zu Ort, weil er damals noch kein Auto hatte. Er war mal eine Weile Missionar in Amerika, was heißt, er musste mit dem Schiff dahin fahren. Er hat sich eingesetzt gegen Sklaverei, er hat sich eingesetzt für Gesundheitsdienst, er hat soziale Sachen verbessert und verändert, er hat ein Schulsystem revolutioniert. Er war beschäftigt, er hat viel bewegt. John Wesley begann um 4 Uhr morgens mit Beten und er endete um 6. Der zweite, Sir Henry Havelock, ganz egal, ich habe einfach irgendwelche Leute genommen. Ja, der war auch um diese Zeit in Indien als Generalmajor, der war Berater, der Krone von England, der Mann hat immer morgens 2 Stunden gebetet, bevor er was getan hat. Das heißt, wenn sich seine Armee um 6 Uhr bereit gemacht hat, dann ist er um 4 Uhr aufgestanden. Dann gibt's einen, der heißt Dr. Judson. Habe ich bisher noch nicht gehört gehabt. Jetzt habe ich mich über den Mann informiert. Denke mir, wow, was für ein Held. Lebt im 19. Jahrhundert. War Missionar in Burma. Hat selbst erstmal Burmesisch gelernt, hat die Bibel ins Burmesische übersetzt. Und er hat gesagt, plane deinen Tag so, dass du mit Leichtigkeit 2 bis 3 Stunden am Tag im Gebet verbringen kannst. Mit Leichtigkeit. Plane deinen Tag so, dass du mit Leichtigkeit 2 bis 3 Stunden am Tag im Gebet verbringen kannst. Und dann gibt er noch einen Tipp. Zusätzlich ziehe dich 7-mal am Tag von deiner Arbeit für eine kurze Zeit mit Gott zurück. Der macht es noch genauer, der sagt dann mittags und so weiter, der zählt auf wann. So stellt er sich, der war beschäftigt. Der war Missionar in einem fremden Land, der war beschäftigt. Charles Simeon, ganz berühmter evangelikaler Führer in England, der einfach die Kirche, die evangelikale Kirche vorangebracht hat, hat morgens um 4 angefangen und hat bis 8 gebetet. Von ihm ist bekannt, dass ein Freund in seine Gebetszeit reingelaufen ist und Charles Simeon kniete auf dem Boden und er war so überwältigt von Gottes Barmherzigkeit und von Jesu Gnade für sich, dass sein Freund ihn irgendwie angesprochen hat und er hat nichts sagen können. Der kniete auf dem Boden und er war so überwältigt von Gott, dass nach einer Weile des Schweigens er irgendwann mal hervorrief, Glory, glory to God. Das sind Menschen, die wissen, für die ist Gebet nicht trocken, für die ist Gebet nicht langweilig, für die ist, die erleben etwas im Gebet. Luther sagte, und ich meine, wenn Luther das sagt, Luther sagte, wenn ich es nicht schaffe, jeden Morgen 2 Stunden zu beten, erringt der Teufel im Laufe des Tages den Sieg. Jetzt kommt der beste Satz. Ich habe so viel Arbeit, sagt Luther, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit zum Gebet zu widmen. Ist das dein Gedankenansatz? Hast du so viel Arbeit, dass du dringend 3 Stunden am Tag gebeten solltest, damit du mit deiner Arbeit vorankommst? Das muss unser Denken verändern. Und jetzt der Beschäftigste von allen. Die Bibel schreibt über Jesus Christus. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Mein Aufruf an dich: Erwarte mehr. Mache Gebet zu deiner Priorität. Erwarte mehr. Mache Gebet zu deiner Priorität. In Jakobus 4,2 steht drin, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Mache Gebet zu deiner Priorität. So. Ja, mein Mann möchte was sagen.
Wer von euch hat den Film Luther geguckt? Ah, schon ein paar. Luther, also für mich persönlich, das, was Jesse eben auch angesprochen hat, man denkt schnell, ah ja, das war halt Luther. Ja. Luther war ein katholischer Mönch, der in ein Kloster gegangen ist, weil er Gott versprochen hat, wenn der Blitz ihn nicht trifft, dann wird er ins Kloster gehen. Er ist durch ein Gewitter gerannt und es war sehr, sehr eng und knapp. Luther war einer, der sehr unsicher war und jemand, der auch stark an Depressionen gelitten hat, sein ganzes Leben durch. Ja, der hat mal super gute Phasen gehabt und immer wieder, auch als er schon bekannt war und schon die Durchbrüche hatte, ist er immer wieder auch in ein Loch reingefallen. Luther ist für mich persönlich ein perfektes Beispiel dafür, dass ein zerbrochener, noch nicht ganz heiler Mensch mit immer noch Fehlern und Schwierigkeiten einen ganz großen Unterschied machen kann. Wenn du heute Morgen da bist und du fühlst dich wie Luther, nicht wie Luther, wenn du über Luther nachdenkst, sondern wie Luther, wenn du über ihn hörst, dass er manchmal wirklich am Boden zerstört war, dass er wirklich manchmal am Verzweifeln war und nicht mehr wusste, wie es lang geht. Es gibt Hoffnung für dich. Und es gibt nicht nur Hoffnung für dich, dass du irgendwie überlebst, sondern es gibt Hoffnung für dich, dass du jemand bist, der genauso einen Einfluss hat, wie Martin Luther vor vielen 100 Jahren hatte und bis jetzt immer noch hat. Dankeschön.
Prima. Und bete richtig ist der Punkt. Und jetzt möchte ich euch einen Film zeigen. Film ab, bitte.
Red Tractor and the Little Village. Once upon a time, in a little field, in a happy little village, lived a big red tractor. Every morning during plowing season, the village people, no, not those village people, would come out and start the red tractor. Everyone loved the tractor and the powerful noises it would make. They would cheer for the big red tractor because he would help them through plowing season. The people worked together to move the tractor. Half of the villagers would push from behind, while the other half would pull. They had been doing it this way for many generations. Some days, they moved the tractor 10 feet. Some days, they moved it 20. They did this for 3 whole months every year. Because of their hard work, the villagers always managed to plow the field just in time to plant and just before the rainy season. The rains would come to water the field. Then the sun would come out to make the crops grow. And then the people would come out and harvest all the new crops. It was just enough food to feed the entire village. One day, Farmer Dave was cleaning out his attic. To his surprise, he found an old book tucked beneath his great-grandpa's belongings. It was the owner's manual to the big red tractor. This book told about how the tractor was made and all the great things it could do. Farmer Dave studied the book all night. He was shocked by what he was reading. According to the book, if the big red tractor was running properly, it could plow the whole field in just one day. Early the next morning, Farmer Dave gathered the villagers to tell them the good news. But nobody believed him. "There's no way that tractor can move on its own," some said. One lady said, "It sounds like you're reading a fairy tale." The people laughed at him. This made Farmer Dave very sad. This didn't stop Farmer Dave from believing what he read. Every night, while the other villagers were asleep, Farmer Dave spent time repairing the big red tractor. One night, Farmer Dave fixed the tractor completely. He jumped on the tractor and had so much fun driving it, he ended up plowing the whole field in one night. The next morning, the villagers woke up and were in shock. The whole field had been plowed. "It's a miracle," one man said. "Maybe aliens came down," said an old woman. "No, look over there," a little boy shouted. It was Farmer Dave sleeping on the tractor. It was then that people shouted, "He was right. The tractor book is true." The villagers ended up plowing many fields that year and harvesting way more food than they could ever eat. They had so many leftover boxes of food that they began taking the boxes to other villages where food was scarce. The big red tractor and his little village soon became famous throughout the land. They became known as the most generous and life-giving people in the whole wide world.
And he had so much fun driving it. Gewet macht Spaß. He had so much fun driving it. Hey, ich glaube das. Ich glaube das mit ganzem Herzen, dass wenn wir beten, dass wir nicht nur ein kleines bisschen Nahrung für uns selbst produzieren können, sondern ich glaube, dass wir so viel erreichen können, dass wir abgeben können und dass viele satt werden. Und ich glaube nicht, dass wir das mit eigener Kraft schaffen werden. Aber ich glaube, dass wenn wir uns auf den Gebetstraktor hocken, dass wir Große schaffen werden. Und nicht wir, sondern Gott durch uns wird Große schaffen. Und wenn ich an all die Männer denke, die ich euch vorhin aufgezählt habe, die haben Berge für Gottes Reich gestemmt. Und sie haben es nur geschafft, weil sie auf ihrem geistlichen Gebetstraktor saßen. Das heißt, wir müssen lernen, wie man betet. Es ist sehr vermessen zu sagen, ich bete jetzt einfach mal. The manual, wir brauchen die Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung ist das Wort Gottes. Wie soll ich beten? Ja, die haben ja den Traktor, der ist nur kaputt. Die schleppen den rüber und ich glaube, es wäre für sie besser, wenn sie nicht den Traktor mitschieben würden. Wenn sie mit einer Hacke arbeiten würden, wären sie immer noch schneller. Ich wünsche mir, dass wir nicht vermessen sagen, Gott, ich bete jetzt halt mal so, wie ich denke. Sondern ich wünsche mir, dass wir sagen, Gott, ich möchte so beten, wie du möchtest, dass ich bete. Er hat Gebet erfunden, nicht wir. Bete richtig. Das heißt, die erste Frage ist, was ist Gebet? Luther hat wieder gesagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. In Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung. Oder als Definition von Gebet, Gebet ist die zielgerichtete Botschaft an Gott senden. Oder eine zielgerichtete Botschaft an Gott senden. Das heißt, Gebet ist bewusst. Gebet ist absichtlich. Ich kann nicht beten, ohne dass ich es nicht wahrnehme. Es ist bewusst. Ich habe eine Botschaft. Ich habe ein Anliegen. Was nennt Luther da? Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung. Ja? Ich kann Gott was bitten. Ich kann sagen, bitte offenbare mir. Bitte zeige mir. Ich kann danken und sagen, Gott, du bist so gigantisch gut. Danke. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich kann sagen, Herr, denke bitte an meine Geschwister. Und ich richte mein Wort an Gott. Ich bete nicht irgendwo hin. Ich bete nicht ins Blaue. Ich rede zu Gott. Wenn diese Teile nicht drin sind, dann ist es kein Gebet. Eine Gebetszeit muss und kann und darf mehr enthalten als das, was ich gerade genannt habe. Aber das ist die Essenz des Gebets. Die zielgerichtete Botschaft an Gott senden. Was ist keine Gebetszeit in dem Sinne? Es ist keine Gebetszeit, wenn ich mir eine Soaking-Zeit gebe, wo ich mir eine CD reinmache, wo ich mich auf die Couch lege und wo ich zur Ruhe komme. Es ist eine gute Zeit. Es ist eine wichtige Zeit. Es ist eine Zeit, die in eine Gebetszeit münden kann und wir sollten solche Zeiten haben. Aber das ist keine Gebetszeit. Trotzdem, tut's trotzdem. Aber seid euch bewusst, wir sind gerufen zu beten. Und um das euch richtig zu zeigen, wir sind gerufen zu beten, steht in Kolosser 4,2, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott, ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Das stellt sich Gott für dich und mich vor. Für dich und für mich. Bete voll Ausdauer, voll Dankbarkeit und lass nicht nach in deiner Wachsamkeit. Was heißt ausdauernd? Ich habe von den Leuten vorhin erzählt und diese Leute, von denen heißt oft, die rangen im Gebet. Gebet ist nicht was man mal eben so tut. Gebet ist nicht mal dem größten Gebetsheld tut's immer nur Spaß machen. Das ist etwas, wo man ringt, wo man kämpft. Der heftigste Beter, Jesus, hat Blut geschwitzt beim Beten. Gebet ist nicht einfach, aber ringe. Höre nicht auf, für etwas zu beten. Bloß weil du den Fortschritt nicht siehst, bloß weil es nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat nicht da ist, höre nicht auf zu beten. Ich sage es mir, ich bin ungeduldig. Ich bete mal eine Weile für was und wenn da nichts passiert, dann mir, okay, lassen wir es. Ja? Höre nicht auf zu beten. Bleib dran. Weil zu wem betest du? Du betest zu Gott. Und Gott ist derjenige, der alle Gebete hört. Ich sage nicht, dass er alles so macht, wie du es gerne hättest. Aber ich sage, er hört alle Gebete. Bete dankbar. Du kommst nicht zu Gott mit einem anklagenden Herzen. Du kommst nicht und sagst, du hast das immer noch nicht gemacht. Und das hast du auch nicht gemacht. Und das habe ich mir anders vorgestellt. Das ist kein Gebet. Du kommst mit dem dankbaren Herzen, dass du sagst, wow, ich darf zu Gott beten. Ich darf zum Schöpfer, zum allmächtigen Herrn beten. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin dankbar, Gott, dass du mich erwählt hast. Ich bin dankbar, Gott, dass du mich errettet hast. Ich bin dankbar, Gott, dass du meine Sünden vergeben hast. Ich bin dankbar, Gott, dass ich überhaupt zu dir kommen darf und dass du mir Gehör schenkst. Ich bin dankbar für das, was ich schon von dir bekommen habe. Ich bin dankbar, dass ich leben darf. Ich bin dankbar, dass du mich ernährst. Ich bin dankbar, dass du mich versorgst. Ich bin dankbar, Herr. Du bist gut, Gott. Du bist gut. Komm mit der Haltung. Sei wachsam. Was heißt da wachsam? Hey, erstens, wisst ihr, wann wir beten? Wahrscheinlich morgens, wahrscheinlich abends. Du bist gerufen, nachts zu beten. Gott ist nicht derjenige, der sagt, oh, du hast keine Zeit, weil du einen stressigen Job hast, dann brauchst du nicht beten. Gott sagt derjenige, hast du wirklich 24 Stunden am Tag was zu tun? Bist du sicher? Bete morgens. Wenn deine Kinder um 7 wach werden, steh um 6 auf. Das kannst du. Bete abends. Lass den Fernseher aus. Bete. Das kannst du. Gott hat unheimlich viel Vertrauen in euch. Der traut euch ganz viel zu. Und er sagt zu euch, sei wachsam. Wenn du nachts betest, wenn du morgens betest, schlaf nicht. Ganz praktisch. Schlaf nicht. Kann passieren. Ist auch okay, wenn es mal passiert. Aber das ist kein Grund zu sagen, dann bete ich nicht. Dann sage ich, morgen mache ich es besser. Morgen gehe ich früher ins Bett, dann tue ich mich morgens leichter. Achte darauf, dass du Gebet im Alltag nicht vergisst. Wie schnell passiert es, dass wir dastehen und sagen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gebetet? Ich meine, richtig gebetet, nicht nur mal noch eben kurz, oh, er macht, dass das noch funktioniert, lass mich den Abgabetermin gerade noch einhalten, denk an meine Klausuren, sondern wann habe ich das letzte Mal richtig gebetet? Wir vergessen es schnell. Sei wachsam, dass du Gebet nicht vergisst. Bete konzentriert und fokussiert und lass deine Gedanken nicht abschweifen. Reden wir von mir. Ich sitze auf meiner Couch, ich bete. Ich blicke dann irgendwann mal die Gardinen hoch und denke mir, die müssen gewaschen werden. Blicke darüber und denke mir, oh, da muss man Staub wischen. Und dann denke ich drüber nach, was koche ich heute eigentlich? Und dann stelle ich fest, wow, halbe Stunde gebetet heute. Versteht ihr? Sei fokussiert, sei konzentriert. Rede laut, wenn du es mit Gedanken nicht hinkriegst. Es gibt Möglichkeiten. Gebet ist geistlicher Kampf. Sei wachsam. Komm nicht einfach nur und laber, 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 sondern komm und frage Gott, wofür soll ich beten? Sei wachsam. Gebet. In deiner Gebetszeit möchte Gott zu dir sprechen. Sei wachsam. Halt deine Ohren auf. Gib Gott die Gelegenheit, auch zu dir zu sprechen und in dein Leben zu sprechen. Das heißt, mein erster Punkt an euch war, erwarte mehr und mach Gebet zu deiner Priorität. Mein zweiter Punkt an euch ist, bete richtig. Bete ausdauernd, bete dankbar, bete wachsam. Mein dritter Punkt, Kolosser, wir machen weiter, ist, bete für andere. Das heißt, Kolosser 4, 3, 4 steht drin, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin, sagt Paulus. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Paulus schreibt an die Kolosser aus dem Gefängnis. Und wenn man sich jemanden im Gefängnis vorstellt, würde man sagen, der hat einen Haufen Gebetsanliegen. Ich hätte gern besseres Essen, ich hätte gerne, dass es etwas wärmer ist, es wäre toll, wenn ich ein Bett hätte, es wäre super, wenn ich nicht regelmäßig geschlagen werden würde. Bitte betet dafür, dass meine Wärter nicht reine Sadisten sind. Man sollte glauben, er hat viele Anliegen. Aber was sagt Paulus, was sollen sie beten? Er sagt, bittet Gott für mich, dass er mir eine Tür für seine Botschaft öffnet. Was sagt er? Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Reden wir von mir. Meine Gebete entsprechen dem nicht so häufig. Ich sehe immer, was ich alles brauche und was bei mir besser wäre. Aber wenn du betest, habe eine, nennen wir es Kingdom Mentality. Was lehrt uns Jesus? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Habe eine Kingdom Mentality. Setze deinen Fokus auf das Reich Gottes. Setze im Gebet deinen Fokus auf seine Ehre. Dann, was sagt Paulus hier? Er redet hier von, bitte, dass ich eine offene Tür bekomme. Wisst ihr, was diese offene Tür ist? Durch Gebet werden Menschen zu Jesus gezogen. Es ist Gebet. Wir lesen, keiner kann zu Jesus kommen, es sei denn, Gott zieht ihn. Johannes 6, 44. Gebet ist die offene Tür. Paulus hat es begriffen. Er sagt, betet, dass ich offene Türen habe. Hey, bete für die Leute, die Jesus nicht kennen, dass Gott eine offene Tür in ihr Herz legt, dass sie die Botschaft begreifen können. Und dann, Paulus ist so klar, er sagt, bete, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Erstens, welches Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, deine Sünden können vergeben werden. Es ist möglich. Das Geheimnis ist, es gibt eine Möglichkeit, allen Dreck, alle Schuld loszuwerden, die an dir haftet. Das Geheimnis ist, du kannst ewiges Leben haben. Das Geheimnis ist, du kannst es nicht von dir heraus. Das Geheimnis ist, Jesus Christus ist für dich gestorben. Gottes Sohn ist auf die Welt gekommen. Er war Mensch. Er lebte sündenfrei. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Er ist für uns gestorben, damit wir in seinem Tod, dass das die Sühne, die Bezahlung für unsere Schuld ist, damit wir ewiges Leben haben können. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus redet. Und Paulus ist so klar, weil er sagt, er ist so klar, er sagt, bete, dass ich das verständlich rüberbringen kann. Was sagt Gott über, er sagt, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit? Wenn jemand das annimmt, das Geheimnis ist nicht, dass sie es nicht wissen. Das Geheimnis ist, dass dein Herz sagt, es macht Sinn. Verständlich. Das gibt Gott, dass dieses Verständige da ist. Wir müssen dafür beten, wir müssen füreinander beten. Ich muss für Cécile beten, Cécile muss für mich beten, dass wir den Mut haben und dass wir diese göttlichen Momente erleben, in denen wir das Evangelium sagen und der andere sagt, ja. Gebet. Gebet ist es. Ich habe zwei Fragen mir überlegt, die euch helfen sollen, im Gebet eine Richtschnur zu haben, wie soll ich für jemanden beten? Und ich habe mir gedacht, ich mache das als Beispiel fürs Leiterteam, weil ihr gerufen seid, für eure Leiter zu beten. Leute, wir brauchen euer Gebet. Das Leiterteam braucht euer Gebet. Die Hausgruppenleiter brauchen euer Gebet. Wir sind Menschen. Wir brauchen Gebet. Betet für uns. Also, hier machen wir uns mal ein Beispiel für das Leiterteam. Wenn du betest für jemanden, dann ist die erste Frage, die du dir stellst, was braucht mein Leiter, um Gottes Auftrag zu erfüllen? Nicht, was hätte gern mein Leiter? Was braucht mein Leiter, um Gottes Auftrag zu erfüllen? Wir lesen im Vater Unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Darum geht's. Es geht um Gott, es geht nicht um deinen Leiter, es geht um Gott. Das heißt, du kannst beten für Kraft, Stärke, dass dein Leiter die richtigen Prioritäten hat, dass er durchhält, dass er Offenbarung aus Gottes Wort bekommt. Was braucht er, um seinen Auftrag zu erfüllen? Zeichen und Wunder, dass das, was passiert wirklich in seinem Leben, dass seine Worte nicht hohl sind, dass er den Willen Gottes erkennt, dass er Vertrauen auf Gott hat. Sei kreativ, es gibt viel. Ja? Bete, dass Gottes Auftrag erfüllt wird. Und die zweite Frage ist, was steht diesem Auftrag von Gott im Weg? Im Vater Unser steht drin, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir brauchen Nahrung. Vergib uns unsere Schuld, Sünde. Wir vergeben unseren Schuldigern, Bitterkeit. Führe uns nicht in Versuchung, Verstrickungen, alle möglichen Dinge, die uns davon abhalten, unserem Auftrag nachzugehen. Erlöse uns von dem Bösen. Deine zweite Frage, an der du dich entlanghangelst, wenn du betest, ist, was steht diesem Auftrag von Gott im Weg? Für diese Person, für deinen Leiter, fürs Leiterteam. Geistliche Angriffe, Umstände, Sünde. Leute, wir sind nicht sündenfrei. Betet dafür. Ihr müsst nicht alles über uns wissen, damit ihr für uns beten könnt. Aber wir brauchen euer Gebet. Stolz. Oh, Stolz kommt so schnell. Falsche Prioritäten. Auf einmal sind unsinnige Sachen wichtig. Unreife. Betet für Reife. Betet für Klarheit. Menschenfurcht. Fehlende Offenbarung von Gott. Es gibt vieles, wofür ihr beten solltet. Und das gilt für uns. Und das gilt für alle anderen Menschen, auch für die ihr betet. Und ich möchte euch noch eine Hausaufgabe mitgeben. Betet für unsere Familie Schneider. Ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Betet für unsere Missionare. Und fragt euch einfach, was braucht diese Missionarsfamilie, um ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen? Und was steht ihrem Auftrag im Wege? Betet. Die brauchen Gebet, Leute. Die brauchen Gebet. Seid ihr motiviert? Seid ihr motiviert? Heieiei. Im Film klappt das immer besser. Also, seid ihr motiviert? Danke. Fangt an! Und jetzt gebe ich euch noch ein paar abschließende, nette Tipps, die helfen können. Das Erste, sei dir bewusst, zu wem du betest. Du betest zum Gott aller Götter. Du betest zum Schöpfer von Himmel und Erde. Du betest zu demjenigen, der alles in seiner Hand hat, der allem befehlen kann und dem niemand befehlen kann. Das ist derjenige, an den du dein Gebet wendest. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Nicht du tust es, er tut es. Ist er fähig? Ja. Omnipotent. Absolut fähig. Zweitens, kenne deinen Status. Wer bist du? Du bist Gottes Kind. Du darfst zu ihm kommen. Er will, dass du betest. Du bist die heilige Priesterschaft. Du bist gerufen zu beten. Du musst dich bei Gott nicht entschuldigen, dass du ein Anliegen hast. Du musst dich bei Gott nicht entschuldigen, dass du beten möchtest. Du musst nicht angekrochen kommen und sagen, bitte, 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 würdest du mir überhaupt zuhören? Sondern er steht da und sagt, ich höre, was willst du sagen? Du bist sein Kind, das ist dein Status. Wenn Jesus dein Erlöser und dein Herr ist, bist du ein Kind Gottes, bist du ein heiliger Priester und deine Aufgabe ist es zu beten. Komme mit Kühnheit. Sei kühn. Noch ein guter Tipp. Bete morgens. Wie schnell vergeht der Tag und wir haben nicht gebetet? Wie schnell passiert es, dass es auf einmal 22.45 Uhr ist und wir feststellen, dass es unglaublich spät ist und dass wir sehr, sehr müde sind? Bete morgens. Es gibt tatsächlich Menschen, die früher aufstehen deswegen. Denk mal drüber nach. Bete morgens. Mache Gebet zu deiner Priorität. Eine Priorität erkennt man auch ganz gut daran, dass sie als erstes kommt und nicht als letztes. Noch ein Tipp. Mach dir beim Beten bewusst, Gott hört zu. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber aus meinem Leben, manchmal stelle ich für mich selber fest, du laberst. Also, wenn ich mir jetzt bewusst wäre, dass da Gott sitzt, dann würde ich das so, wie ich es jetzt gerade eben, meistens ist das der Nachteil auch, dass ich dann denke, so würde ich das nie sagen. Ich wäre viel klarer in meinem Gebet. Mach dir bewusst, wenn du betest, Gott hört zu. Du kannst es dir auch vorstellen, wenn Gott jetzt hier wäre, würde ich anders reden. Dann würde ich nicht so lax, so schwammig vor mich hin denken. Und hier kommt der nächste Punkt rein. Bete laut, wenn du dazu neigst, abzuschweifen in deinen Gedanken. Ich tat mich schwer damit und ich tue mich immer noch schwer. Und ich denke lieber, weil ich finde es angenehmer, aber ich bin auch sehr bequem. Ich fange an Gott zu denken und an meine Gebete zu denken. Und wie ich euch erzählt habe, dann geht's über die Gardinen ab zum Essen und dann lande ich irgendwo. Wenn ich laut bete, das kostet mich ein bisschen Überwindung, aber man kann es lernen. Wenn ich laut bete, bleibe ich wesentlich fokussierter, weil ich manchmal gar nicht mitkriege, wie meine Gedanken abdüsen. Bete alleine und bete mit anderen. Paulus richtet sich bei den Kolossern und er sagt, betet. Das heißt zum einen, hey, ihr alle sollt beten, so wie ich jetzt euch sage, betet. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt jetzt alle zusammen beten müsst. Das heißt, dass auch jeder von euch nach Hause gehen kann und beten kann. Aber es heißt auch, ihr dürft auch zusammen beten. Betet zusammen. So cool. Ihr seid herzlich von mir eingeladen. Sonntagmorgens, 9.30 Uhr, wir beten zusammen. Für mich ist es mittlerweile die wichtigste Zeit am Gottesdienst. Hey, es ist für mich gar nicht schlimm, dahin zu gehen. Es ist für mich die wichtigste Zeit, die ich sonntags habe, dass ich da drin oder eben in einem Stadthaus bin und dass ich diese Stunde beten darf. Die macht mir am meisten Spaß. Betet gemeinsam. Aber wenn ihr betet gemeinsam, betet kurz. Das muss ich auch noch lernen. Betet kurz. Es ist immer ein bisschen hart, wenn jemand dann eine halbe Stunde betet. Und das gilt auch für mich. Mein letzter Tipp, der kommt jetzt hier nochmal und ich klaue jetzt bei John Piper, wie ich das so häufig tue. John Piper hat ein Akronym, das eigentlich nicht arg viel bedeutet, aber das ganz nett klingt, NÖES, ein Akronym gestaltet, wo er sagt, hey, daran hangle ich mein Gebet entlang. Und wenn ich jetzt sage, fange an, ich habe das jetzt eine Weile gemacht, es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Es hilft, fokussiert zu beten. Er sagt, das Erste, ja, wie schnell passiert es, dass unsere Herzen an Geld hängen, an Dinge hängen, dass man gar nicht mitkriegt, wie schnell die Welt kommt und einen einfach das raubt, dass man nicht mehr Gott im Fokus hat, sondern alle möglichen Dinge. Sein erstes Gebet ist immer Psalm 119, Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wir müssen uns das ist nicht eine natürliche Veranlagung, die der Mensch hat. Ja, das ist Disziplin und hartes Training, das Herz immer wieder von Gewinn weg zu seinen Zeugnissen hinzuwenden. Da brauchen wir Gebet. Dann betet er weiter. Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Wir können Gottes Wort lesen und wir können beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe, dass ich eintauche, dass ich in einem Wort bade, dass ich mitlebe. Ich habe das schon erlebt, wenn du die Bibel liest und du denkst, das ist ein Film und du bist in IMAX 3D und du bist mittendrin. Das geht. Öffne meine Augen, dass ich die Wunder schaue in deinem Gesetz, dass ich begreife, wie gut Gottes Gesetz ist. Dass es für mich nicht ätzend ist, sondern dass ich verstehe, Gott, du bist gut und es sind gute Gesetze. Es ist gut, was drin steht. Psalm 86, 11. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Gottes Furcht. Einige mein Herz. Mein Herz geht in so viele Dinge. Mein Herz hängt in tausenderlei Sachen drin. Ich möchte gesammelt sein und auf Gott ausgerichtet sein und nicht auf 100.000 Dinge, die irgendwo kommen. Einige mein Herz, Herr. Jetzt kommt das S von NÖES. Psalm 90, 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Sättige uns mit deiner Gnade. Auf Englisch, satisfy us. Herr, du bist alles, was ich brauche. Sättige mich mit dir. Du bist meines Herzens Schrei. Das ist das Einzige, was mich satt macht. Sättige mich mit dir. NÖES. Mein letzter Fang-an-Tipp ist, wenn du in einer Ehe lebst, nimm dir gemeinsam Zeiten, wo du betest. Optimalerweise, wirklich, Routine ist da nicht schlecht. Wir haben die Routine, dass wir nach dem Frühstück zusammen beten. Routine ist in dem Fall gut. Wenn du eine Einzelperson bist und du lebst nicht in der Ehe, oder auch wenn du in der Ehe lebst zusätzlich, habe feste Zeiten, wo du Gott eingeplant hast, wo du einfach weißt, das ist meine Zeit mit Gott. Weil ansonsten kommt ganz schnell ganz viel und nimmt das alles einfach weg. Ein Tipp, den wir euch noch mitgeben wollen, was wir jetzt seit Neuestem machen, dank Open Doors, wir haben diesen tollen kleinen Gebetskalender, den ich hier total verfaltet habe. Und wir treffen uns morgens, Annalie und ich. Und wir haben immerhin in der Regel eine kleine Andacht. Wir lesen gerade ein Buch von Thomas von Kempen, das ist 13. Jahrhundert geschrieben, im 14. Jahrhundert. Hat John Wesley auch beeinflusst bei der Gelegenheit. Wir lesen Teil von diesem Buch zusammen und wir sind erstaunt darüber, dass Gottes Wort das gleiche ist, gestern, heute und morgen. Versteht ihr, es kommen so viele neue Bücher jedes Jahr im christlichen Markt drauf. Aber die richtigen Wahrheiten, die ziehen sich durch. Und wir lesen einen kleinen Teil daraus und wir denken drüber nach. Und wir lesen ein Kapitel in der Bibel. Und wir haben dann von Open Doors den Gebetskalender, wo von Leuten drinsteht, die woanders in der Welt leben und die verfolgt werden für ihren Glauben. Und wir lesen uns das durch und wir machen uns bewusst, was für uns nicht normal ist. Wir machen uns bewusst, hey, woanders kostet Glauben richtig was. Nicht nur das, was wir haben. Woanders heißt es, hey, du kommst ins Gefängnis, wenn du glaubst. Hey, dein Ehepartner ist umgebracht worden, weil er sich zu Gott bekannt hat. Das ist es woanders. Und dann beten wir. Und dann beten wir für uns und für unsere Kinder, für die Gemeinde, für das, was hier drin stand. Fang an. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, und ich glaube, es ist gut, Mach ein Commitment, mach eine Vereinbarung mit Gott, dass du Gebet zu seiner Priorität machen möchtest. Denk dir, du musst nicht um 4 Uhr morgens anfangen und um 8 Uhr aufhören. Du kannst ja, denk was, was für dich realistisch ist, aber auch was dich ein bisschen herausfordert. Und sag, ich will auf meinen geistlichen Traktor sitzen. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft arbeiten. Herr, du sollst meine Priorität sein und ich nehme mir eine gewisse Zeit, nimm 30 Tage. Und ich werde es in diesen 30 Tagen versuchen, so zu beten. Mach kein Eid draus oder so. Nichts, was wo du nachher sagst, wenn ich es nicht geschafft habe, dann brauche ich einen Counter-Weekend. So schlimm muss es nicht sein. Aber nimm mehr als Vornehmen, mehr als eine gute Idee. Nimm dir was. Herr, und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen von uns aufs Herz legst. Herr, dass wir gerufen sind zum Beten. Dass es Spaß macht, dass wir gerufen sind, auf unserem Gebetstraktor zu sitzen, dass wir in kurzer Zeit ein ganzes Feld damit bestellen können. Herr, dass es Freude macht, dass es gut ist, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir uns bewusst machen, Herr, wir dürfen uns dir nahen. Herr, das ist gut. Wir dürfen Zeit mit dir verbringen. Wir dürfen deine Anliegen zu unseren Anliegen machen. Herr, das ist das, was unser Leben am wichtigsten macht, was unser Leben zählen lässt. Das ist nicht unser Job, das ist, was wir für dich tun können. Herr, wir dürfen uns, Herr, wir sind hier und ich bete, verwende uns für dein Reich. Richte unsere Augen auf deine wichtigen Sachen. Gib uns eine Königreich-Mentalität. Gib uns das, dass wir dein Reich an erste Stelle stellen. Herr, ich bete, dass du jeder einzelnen Person jetzt und hier zeigst, was du dir wünschst, wie du ihr im Gebet begegnen möchtest. Herr, ich bete, dass du Kraft schickst. Ich bete, dass du Hunger und Gottesfurcht gibst. Und ich bete, dass du uns zu einem betenden Volk machst, das einsteht, in den Riss tritt. In deinem Namen, Herr. Amen. Sepp, du hattest noch ein Lied? Cool.